Feeder und die
Masters of the Universe.
Im Stadtrat Dresden.
Hallo zusammen, hier ist wieder der Fiedel mit Fiedel and the Masters of the Universe, Bericht zur Stadtratssitzung am 19. Januar. Ich wurde vorletzte Woche gefragt, was denn Fiedel and the Masters of the Universe auf Deutsch heißt. Habe ich gesagt, es heißt auf Deutsch genau das Gleiche. Ich habe mir eben auf dem Weg ins Studio überlegt, dass ich das zukünftig in Herrschaften des Universums umbenennen werde. Und,
Fiedel und die
Masters.
Knöpfe komme. Genau, also es geht heute um den Stadtrat. Ich habe einen Studiogast hier und zwar ist es die Anne-Kathrin Klepsch von der Fraktion Die Linke, sowohl im Stadtrat als auch im Landtag vertreten oder Vertreterin der Linken. Und wir werden unter anderem über den Schlosspark in Pillnitz reden und die Eintrittsgebühren, kurz über den Schulnetzplan und was hat man noch? Krankenhäuser, Bürgerentscheid zum Krankenhäusern. 29. Januar ist Stichtag. Geht bitte alle zur Wahl. Wir werden euch erklären, warum das bitter notwendig ist. So, und jetzt muss ich kurz meinen Mauszeiger finden und Musik. Ich grüße an dieser Stelle meinen Studiotechniker Edgar, der hoffentlich in einigen wenigen Minuten im Studio aufschlagen wird. Und so lange hoffe ich, dass mein MP3-Player funzt. Genau, ich suche jetzt irgendein Lied raus. Ha! Pearl Jam. Schwupps, war das Lied vorbei. Wie gesagt, ich habe heute einen Studiogast. Das ist, glaube ich, mein erster richtiger Studiogast. Vorher war mal ein Piratenkumpel zu Besuch. Also die Frau Klepsch ist Landtagsabgeordnete für die Linke im Landtag in Sachsen und auch im Stadtrat für die Linke. Und ich habe sie eingeladen und sie hat freundlicherweise zugesagt. Und ja, ich habe mir wie immer ein paar Punkte rausgesucht. Einmal geht es um Erweiterung des Zoos, Tiefgarage am Palaisplatz, Innovation statt Restriktion. Von wem kommt der Antrag? Na, ist doch klar, von der CDU. Sie wollen Titanoxid an Häuser streichen. Verbesserung der Zahlungsmoral war auch ein interessanter Punkt. Die Stadt ist also ein ganz schlechter Zahler und hier gehen reihenweise Betriebe Bach runter, weil die Stadt verweigert, die Rechnung zu bezahlen. So sieht es zumindest die FDP. Tatsächlich angefallen sind Mahngebühren für die Stadt von 300 Euro letztes Jahr. Ist also ein Hammerbetrag. Daran sind bestimmt 100.000 Betriebe kaputt gegangen. Informationsfreiheitssatzung wurde beschlossen. Und Bürgersolargemeinschaft war auch Thema. Stadtratsbegehren zur Durchführung eines weiteren Bürgerentscheids, dann wäre es schon der zweite dieses Jahr. Mal gucken, ob es einen gibt. Imbissangebot ist jetzt nie so prickelnd. Und dann gab es last but not least noch einen Antrag von der Linken. Der war auf der letzten Sitzung ein Eilantrag, wurde aber als solcher nicht anerkannt. Da geht es also um die Verkehrssicherheit der kleinen Albertbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Es wurde schon öfter darüber diskutiert. Laut Aussage von Bürgermeister Marx war es, glaube ich, sind also bis jetzt nur 4 Leute gestürzt. Wir können uns also freuen, dass es nicht noch mehr waren. Ja, das waren so die groben Themen. Und ich fange mal kurz an zu erzählen, was ganz am Anfang passiert ist. Und zwar ist letztes Jahr ja der Herr Rink gestorben. Und da wurde also ein Nachfolger gewählt bzw. bestätigt und er wurde auch vereidigt. Ich habe nochmal genau zugehört, es fiel das Wort Eid. Er wurde also mehr oder minder nicht auf die sächsische Gemeindeordnung, aber nach der sächsischen Gemeindeordnung vereidigt. Er möge doch seine Kraft und Energie und so weiter für den Stadtrat und für die gesamte Landeshauptstadt Dresden einsetzen. Es wurden nicht öffentliche Beschlüsse bekannt gemacht, Personalentscheidungen, TJG und Krankenhaus. Bericht der Oberbürgermeisterin ist flach gefallen, gab nichts zu berichten. Und ja, dann gab es die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Seit dieser Sitzung sind zum ersten Mal die Fragen, zumindest in Stichworten, ins Ratsinformationssystem eingestellt. Das heißt, der mündige Bürger, wie die CDU so gern zu sagen pflegt, kann also schon vorab sehen, welche Fragen grob gestellt werden. So, jetzt zu meinem Studiogast. Erstmal ein ganz freundlich witziges Hallöchen. Ich muss ja noch das Mikrofon anmachen, sonst läuft nichts. Mikrofon 1 habe ich jetzt angemacht. Hallo.
Hallo.
Ja, darf ich mal fragen, wie lange bist du jetzt schon Stadträtin?
Ja, 2,5 Jahre, also seit September 2009.
Also die erste Legislaturperiode.
Genau.
Ich will da übrigens auch rein, wollte ich nur mal sagen.
Ja, ich freue mich schon auf die Debatte mit den Piraten und ich denke, es wird uns bereichern.
Erstmal müssen wir gewählt werden. Das steht noch weit in den Sternen. Wir hatten uns vorher ausgetauscht, welche Punkte interessant sind. Ich gehe meistens der Tagesordnung nach, zumindest der vorläufigen. Da steht der Antrag Erweiterung des Zoos für eine artgerechte Elefantentierhaltung in Dresden. Vielleicht kannst du kurz schildern, was wohl der Hintergrund der FDP gewesen sein mag und was die Frau Lessig mit Elefanten zu tun hat.
Na, ich versuche es mal sachlich zu machen. Also Frau Lessig ist ja Mitglied des Aufsichtsrates des Dresdner Zoos und es gibt dort ja Begehrlichkeiten, dass man die Elefanten artgerecht halten möchte und dafür mehr Platz braucht. Und dafür sollte der Zoo eben minimal erweitert werden, um genau 2 Meter der Zaun versetzt. Und es klingt alles recht sinnvoll und einfach. Aber, und jetzt kommt's, und wir haben uns auch deshalb enthalten als Linke, es ist damit verbunden, dass der Denkmalschützer sein Veto eingelegt hat und dass sich auch an sich die Frage stellt, wie sinnvoll ist es überhaupt für einen städtischen Zoo, Elefanten zu halten und wie viel öffentliche Fläche des Großen Gartens opfert man eben der Zooerweiterung. Und der Große Garten ist ja damals von Lené so angelegt worden, ganz bewusst in seinen Zügen. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen da die Denkmalschützer ernst an der Stelle und wir glauben auch nicht, dass man als Dresdner Zoo dem großen Leipziger Zoo Konkurrenz machen muss. Und deshalb gab es von uns keine Zustimmung. Die Debatte dazu war ja sehr spannend und das Abstimmungsverhalten auch mal außergewöhnlich durcheinander im Unterschied zu anderen Debatten.
Da muss ich gestehen, ich habe nicht richtig aufgepasst beziehungsweise nicht richtig mitgeschrieben. Mir ist eigentlich nur ein Satz noch in Erinnerung. Ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber es war sinngemäß, das ist aber das erste Mal, Herr Krien von der NPD, dass Sie sich für einen Afrikaner einsetzen. Wie war denn das Abstimmungsverhalten? Ich weiß nur, es gibt eine Denkmalschutzpartei, so bezeichne ich die, das ist die CDU, die hat also der FDP ordentlich eine zwischen die Hörner gegeben. Von wegen so Koalitionsaufkündigung war schon fast mit ausgesprochen vom Herrn Kluger. Der sagte sinngemäß, das haben Sie sich früher mal leisten können, liebe FDP, uns so zu übergehen. Heute geht es nicht mehr. Wie war das Abstimmverhalten? Weißt du es noch grob?
Die Grünen haben es abgelehnt, die SPD war dafür, wir haben uns enthalten und die FDP war auch dafür, ganz klar. Aber das eigentlich Spannende war ja der Schlagabtausch zwischen den Kollegen von FDP und CDU, was weniger mit dem Zoothema meines Erachtens zu tun hatte, sondern eher mit dem Verhältnis von Schwarz-Gelb auf Bundesebene und auf Landesebene und auch die Frage, welche Bedeutung hat die FDP als kleiner Koalitionspartner noch für die Staatspartei CDU, die sie ja gern in Sachsen spielt und auch in Dresden. Und insofern gab es dort ein paar Schüsse vor den Bug, aber das müssen, glaube ich, die beiden Parteien unter sich klären, da wollen wir doch auf der Sachebene bleiben.
Genau. Ja, es wurde noch weiter ausgeteilt. Und zwar ging es unter Top 16 um die Neu- und Umbenennung von Straßen. Es standen sozusagen 3 zur Auswahl, in Anführungszeichen. Einmal wurde die Waldschlösschenbrücke mehr oder minder im Stadtrat getauft. Das heißt, die Waldschlösschenbrücke darf jetzt auch offiziell Waldschlösschenbrücke heißen. Vielen Dank, lieber Stadtrat. Und die zweite Straße habe ich irgendwie verdrängt, die ist auch nicht so relevant gewesen. Die dritte relevante Straße war die Umbenennung eines Teilstücks der Florian-Geyer-Straße an der Sachsenallee. Bevor ich zu viel erzähle, ich habe es nur aus zweiter oder dritter Hand, bitte erzähl doch mal, was es mit der Umbenennung der Florian-Geyer-Straße auf sich hatte.
Also da geht es nur um ein kleines Teilstück der Florian-Geyer-Straße und dort ist einfach ein Eklat im Stadtrat passiert, den so niemand erwartet hatte. Ursprünglich war der Vorschlag der Verwaltung, das Stück in Rosbachstraße umzubenennen. Und dann gab es ja eine Initiative einiger Dresdner Richter am Landgericht zu sagen, wir wollen dort das Stück gern in die Marwa-el-Shabini-Straße umbenennen, auch als Symbol für ja, den Mordfall, den es da gegeben hat und eben auch sozusagen um bestimmte das Zeichen zu setzen gegen Fremdenhass und Rassismus. Und da gab es vorher eine Abstimmung, also eine Absprache, dass das fraktionsübergreifend Zustimmung findet, dass die Oberbürgermeisterin das klären soll, prüfen soll, ob das wirklich möglich ist. Und dann zur Überraschung aller Fraktionen hat dann die CDU kurzerhand ihre Stimme verweigert. Und inzwischen stand es ja auch in der Zeitung, es ist auf Initiative von Dr. Brauns, der selber Richter am Landgericht ist und CDU-Mitglied, verhindert worden, dass es dort eben einen breiten Konsens gab. Und das hätte nicht passieren dürfen. Das ist so kein gutes Signal nach außen, insbesondere auch an die Familie von Marwa El-Shabini, die ja schon positiv Zustimmung gegeben haben zur Umbenennung der Straße. Und jetzt muss man sehen, wie man das noch retten kann.
Ja, also ich habe es so wahrgenommen, dass ganz viele Aufgeregte, vor allem Grüne habe ich rennen sehen, die einfach entgeistert waren. Ich hatte das Gefühl, die Leute hatten wirklich einen Schlag in die Magengrube bekommen. Das war also keine billige Empörung von wegen, die haben unseren Antrag abgelehnt, sondern das war wirklich Erschrecken, ein Vertrauensbruch. Und ich habe dann noch gesehen, wie die Frau Malberg von der CDU nach hinten gegangen ist und das ein oder andere Tränchen vergossen hat. Und ich konnte mir erst gar nicht erklären, warum, weil ich nicht so in der Materie drin war. Der Herr Krüger war, glaube ich, der Verhandlungsführer für die CDU. Der hat sich dann in den hinteren Reihen mit Vertretern von den Grünen unterhalten, hat also versucht, da Wogen zu glätten. Und ich will hier an dieser Stelle auch nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Wir hoffen mal, dass es da noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Offen darf es auch sein. Und ja, jetzt ist erst die Straße erstmal umbenannt in Rosbachstraße, welcher da der Architekt des Landgerichtsgebäudes war. So, jetzt ist auch unser Studiotechniker gekommen. So, es muss jetzt mal sein, der Rüffel. Und was hatten wir uns noch rausgesucht? Pillnitz hatten wir uns noch rausgesucht. Ein Tagesordnungspunkt, nee, das war eine Frage nur aus der Fragestunde. Und zwar geht's um Parkgebühren für den Schlosspark in Pillnitz. Auch da gibt's eine Überschneidung zwischen Stadtrat und Landtag. Auch da will ich nicht vorgreifen, vielleicht erzählst du kurz die Problematik.
Ja, also da muss man ein bisschen länger ausholen. Wir haben das Thema in der Fragestunde angesprochen, weil der Schlosspark Pillnitz ja eine Landeseinrichtung ist, aber in der Stadt Dresden liegt, von den Dresdnerinnen und Dresdnern auch als Naherholungsgebiet genutzt wird, als Stadtpark. Und dort eben das Land einfach gesagt hat, ab April halten wir die Hand auf und kassieren auch für das Spazierengehen 2 Euro. Für die anderen Sachen wie Besuch des Kamelienhauses und für Gruppenführung und so muss man ja schon bezahlen. Und das ist ja eingebettet in eine größere Entwicklung. Für die das nicht wissen, der Freistaat Sachsen hat seine 19 Schlösser, Burgen und Gärten in einem sogenannten Staatsbetrieb organisiert. Das gehört zum Finanzministerium. Und die CDU-FDP-Koalition im Landtag hatte in der letzten Haushaltsgesetzgebung 2010 beschlossen, dass der Staatsbetrieb überführt wird in eine GmbH. Auch hier haben wir wieder die Privatisierungskette. Da kann man Personalkosten sparen, da kann man bestimmte Dienstleistungen dann eben billiger einkaufen, aber eben dann auch auf Kosten der Beschäftigten. Und damit einhergehend bekommt der Staatsbetrieb weniger Geld beziehungsweise gleich viel Geld, nämlich 9,5 Millionen Euro im Jahr für die Bewirtschaftung aller Schlösser, Burgen und Gärten und kann aber die steigenden Kosten nicht mehr damit finanzieren. Und da ist man eben mal wieder auf die Idee gekommen, ich sage ganz bewusst mal wieder, es gab ja schon einen Landtagsbeschluss 2006, keinen Eintritt in Pillnitz zu erheben. Und jetzt hatten offenbar Herr Striefler, der Direktor des Staatsbetriebes und auch Vertreter der Koalition auf Landesebene das Gefühl, jetzt ist die Zeit reif, jetzt kann man die Hand aufhalten, Eintritt kassieren und hat das aber an der Stadt vorbeigemacht. So. Und wir wollten wissen als Linke im Stadtrat, ist denn die Stadtspitze gefragt worden, der amtierende erste Bürgermeister Hilbert selber in der FDP oder eben auch die Verwaltung, und die sind nicht gefragt worden. Und wir wollten außerdem wissen, ob denn die Stadt, wenn man jetzt schon sich dort brüskiert fühlt, ob denn die Stadt wenigstens mit den Anwohnerinnen und Anwohnern und auch mit den Gewerbetreibenden dort das Gespräch gesucht hat. Und damit man eben eine gemeinsame Stellungnahme als Stadt gegenüber dem Freistaat erarbeiten kann. Auch das ist bisher nicht geschehen, das ist auch nicht gewollt, und da hält sich die Stadt, die ja auch quasi CDU regiert ist, leider bedeckt und nimmt offensichtlich lieber den Anwohnerprotest in Kauf und dass die Leute zukünftig zahlen müssen. Das ist sehr ärgerlich. Und ich kann nur denjenigen, die dort wohnen, die dort schon ganz viel losgetreten haben als Bürgerinitiative, die Daumen drücken, viel Kraft wünschen, dass wir die Eintrittsgebühren noch verhindern können.
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch. Ich habe auf der Internetseite schon gesehen, dass da ab 2. April steht was von erhöhten oder überhaupt Eintrittspreisen für den Schlossgarten. Also für mich ist die Sache schon gegessen. Es gab, so viel ich weiß, unter der Großen Koalition in Sachsen gab es mal einen Brief von CDU und SPD, Bürgermeisterverwaltung, irgendwann vor einigen Jahren, und damit hat man dann die Eintrittspreise nochmal aufgehalten und diesen Willen gibt es jetzt also wohl nicht mehr.
Jetzt überlege ich. Vielleicht muss man dazu sagen, damals, da war die FDP, die spielt ja hier eine tragende Rolle. Die FDP war damals noch in der Opposition im Landtag und hat aber hier in der Stadt ja auch doch eine wichtige Rolle gespielt und hat somit natürlich sich auch gegen die Eintrittspreise positioniert. Inzwischen ist Herr Zastrow, der ja Fraktionsvorsitzender der Stadt und der Landtagsfraktion ist, umgeschwenkt in seiner Meinung, findet das inzwischen vertretbar und deshalb war auf Landesebene auch der Weg frei zu sagen, wir kassieren dort. Und inwieweit seine Stadt-FDP dahinter steht, das wäre eine spannende Frage, das muss man aber die FDP fragen.
Ich bin ja der Meinung, dass der Herr Lohmeier eigentlich den Laden schmeißt. Also sowohl Landtag als auch Stadtrat, der Herr Lohmeier ist so dominant, mitunter auf Facebook zumindest.
Viel Zeit im Hotelgewerbe.
Ich habe nur einmal ganz kurz gesehen, persönlich kennengelernt habe ich ihn noch nicht, aber wir fetzen uns ab und zu mal auf Facebook. Also ich gehöre zu den ultralinken Coloradio-Machern und er empfiehlt mir ab und zu mal, ich soll eine Medizin nehmen. Und wenn dann aber nicht so viel davon, verwirrt mich einfach. Bevor ich ausschweife, wir hatten uns noch Schulnetzplan und Krankenhäuser vorgenommen. Ich überlege gerade, wo der Bezug zum Schulnetzplan war, den finde ich gerade nicht mehr. Aber Privatisierung, GmbH, es gibt ganz viele Audiobeiträge auf Coloradio über die Privatisierung oder über den Bürgerentscheid, über die Pro- und Kontra-Argumente, unter anderem der Herr Schmelig von den Grünen und der Herr Kiesling von der linken Fraktion haben sich also in einem Zwiegespräch unterhalten auf Coloradio, kann man sich also nach wie vor runterladen oder online anhören. Also viele Argumente sind schon ausgetauscht. Ich glaube, wir müssen sie nicht nochmal aufwärmen, aber mir ist als ich das Interview zwischen Schmelig und Kiesling gehört habe, vom Roman übrigens, geführt oder moderiert, dass es teilweise wirklich eine Sache der Weltsicht ist, des Weltbildes, was man hat, und dass es aus meiner Sicht zumindest keine wirklich sachliche Entscheidung ist, wo man sagen kann, ich habe 5 Pro- und 7 Kontra-Argumente oder andersrum. Mir fällt es wirklich schwer. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal sagen, wenn man es auf den Punkt bringen muss, der Kiesling hat gesagt, man sollte nicht zu viel Nebenfragen stellen, das lenkt vom eigentlichen Thema ab. Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen? Warum sollte man am 29. mit Ja stimmen, das heißt gegen die Privatisierung für eine Beibehaltung der Eigenbetriebe?
Ganz kurz gesagt, sage ich dann, Gesundheit ist keine Ware und Krankenhäuser sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und deshalb wollen wir die oder den Eigenbetrieb und keine Privatisierung.
Und was sagst du zu denen, die sagen, das geht mir eigentlich am Popst vorbei, ich nehme überhaupt nicht daran teil an diesem Bürgerentscheid, der also ein Element direkter Demokratie ist? Das wird nur allzu selten genutzt. Soviel ich weiß, ist das jetzt der dritte Bürgerentscheid nach A170 und was gab's noch? Waldschlösschenbrücke. Das heißt, es ist erst der dritte seit 1990. Und es wird meiner Meinung nach zu wenig genutzt. Also warum sollte man aus deiner Sicht hingehen, egal ob man Ja oder Nein sagt, wobei wir, glaube ich, beide für ein Ja sind, aber warum sollte man überhaupt dran teilnehmen als Bürger? Was für einen Einfluss würde es haben, sollten zum Beispiel nicht genug Leute dran teilnehmen? Es müssen, glaube ich, 108.000 Leute mindestens abstimmen.
Naja, warum sollte man hingehen? Also Bürgerentscheide und demokratische Mitbestimmung sind also nicht nur ein Recht, sondern sie sind auch eine Errungenschaft. Das, wenn wir in andere Teile der Welt gucken, sollte man sich das immer wieder vor Augen halten. Und ich kann verstehen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich bin da unsicher, was jetzt richtig ist. Aber dann wünsche ich mir einfach, dass sich da jeder nochmal informiert. Es gibt unzählige Materialien, Internetseiten und so weiter, wo man sich informieren kann, sich eine Meinung bilden kann und dann auch entscheiden kann, was ist aus meiner Sicht das Beste für die Dresdner Krankenhäuser. Und klar ist, wir brauchen diese Krankenhäuser und wir brauchen sie eben auch mit allen Bereichen der Gesundheitsversorgung, eben nicht nur mit den Leistungen, die viel Geld einspielen, sondern mit der ganzen Bandbreite. Und dafür, sagen wir als Linke, ist der Eigenbetrieb die beste Betriebsform.
Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir 24 Minuten, das machen wir auf jeden Fall mal. Bleibst du noch eine Runde? Gut, dann machen wir erstmal ein Liedchen. Ich habe mir Udo Lindenberg ausgesucht. Ich habe es irgendwie mit, keine Ahnung, Interview mit Gott, hey ho. Sind wir schon wieder da? Ja, oder? Da? So, okay. Wir waren stehen geblieben bei Privatisierung Krankenhäuser. Dann haben wir den Udo gehört mit Interview mit Gott. Udo, ich habe ihn erst mit dem Album lieben gelernt. So richtig meine ich. Schulnetzplanung hatten wir noch. Jetzt muss ich das Mikrofon mal mit rumdrehen. So, damit wir uns angucken können. Schulnetzplanung. Diese Woche war in der Zeitung zu lesen, die Berufsschulzentren bleiben vorerst unangetastet. Das heißt, es wird keine Standortverlagerung geben. Was kannst du darüber berichten? Was ist diese Woche passiert, schulnetzplanungstechnisch? Ja.
Offensichtlich hat der Schulbürgermeister Herr Lehmann erkannt, dass man nicht einfach so am Schreibtisch groß Schulen verschieben kann und sozusagen auf Kosten der Berufsschüler sagen kann, wir klären unsere Raumprobleme, die wir haben als Stadt. Und insofern freue ich mich, dass die Schülerproteste, die es einfach gab diese Woche an den vielen Schulen, erfolgreich waren und dass auch Herr Lehmann jetzt erstmal ja gewissermaßen eine Denkpause eingeräumt hat offensichtlich. Aber klar ist, dass es eine Lösung geben muss. So. Und das darf nicht auf Kosten der Berufsschulen sein. Auch die Schüler haben lange Wege und die einfach in die Landkreise abzuschieben, ist zu kurz gedacht, weil das ja nicht einhergeht mit einer besseren Planung des öffentlichen Personennahverkehrs. Man muss ja auch die Schulen erreichen können und einige haben ja ohnehin schon weite Wege, wenn sie bestimmte Ausbildungsrichtungen eingehen. Und es gibt auch seitens der Wirtschaft in der Stadt ja den Wunsch, dass die Ausbildung in den Schulen hier im Stadtgebiet stattfindet und nicht irgendwo in einem anderen Landkreis. Und ich glaube, hier ist das Kultusministerium auf Landesebene gefordert, auch Festlegung zu treffen, aber in Absprache mit den Landkreisen und der Stadt Dresden und zu gucken, an welchen Standorten ist es sinnvoll, bestimmte Ausbildung zu konzentrieren und welche Ausbildung brauchen wir an verschiedenen Standorten.
Jetzt muss ich mal blöd fragen, der Herr Wöller ist unser Kultusminister, oder?
Ja.
Wieso guckt er sich das nicht irgendwo ab oder plagiert sich das von woanders her? Frage ich jetzt mal ganz frech. Also, wie ich von dir erfahren habe, gibt es da also durchaus Verbindungen zum Dresdner Umland, dass also dort die auch CDU-geführten, regierten Landkreise ein Interesse haben, ihre sich lehrenden Schulen eben mit Schülern aus Dresden oder ursprünglich in Dresden beheimateten Schülern zu füllen. Es ist nämlich so, dass Dresden zwar wächst und zwar ganz gigantisch und zwar unter anderem, weil wir auf der BRN ja auch die Volksvermehrung ausgerufen haben. Jetzt im März dürfte es übrigens soweit sein. Wir haben gerechnet, Mitte März dürften also die ersten neuen BRN-Bürger, die also gezeugt worden sind auf der BRN, dürften dann auf die Welt kommen. Und im Dresdner Umland sieht es nicht ganz so rosig aus, da ziehen nämlich die Leute eher weg. Und zwar unter anderem nach Dresden, Leipzig, die Großstadt Döbeln vielleicht und auch Chemnitz. Und ja, da wird sozusagen linke Tasche, rechte Tasche gemacht. Und ja, wie bei Pillnitz auch, ohne Selbstjustiz zu üben, natürlich. Aber sowohl die Anwohner von Pillnitz sind also dazu aufgerufen, selber die Füße in die Hand zu nehmen und zu sagen, liebe Stadtverwaltung, kommt endlich in die Puschen und sprecht mal die Staatsregierung an, ob Parkgebühren wirklich so prickelnd sind. Bei den Schülern war es eben auch so, dass sie wirklich das Heft selber in die Hand genommen haben. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann setzen sich die Schüler jetzt auch tatsächlich an die Überarbeitung oder an den überarbeiteten Schulnetzplan dran und wollen da also konstruktiv mitarbeiten. So, unser letzter Punkt sozusagen. Die Linke hatte einen Antrag gestellt auf einen runden Tisch zum Dresdner Schulnetzplan. Ich war in der Ausschusssitzung anwesend, zu meinem Leidwesen. Und du bist nie im Ausschuss drin gewesen. Jedenfalls wurde dort also Demokratie gelebt, wie ich sie nicht haben will. Die Öffentlichkeit wurde ausgesperrt, als es um die wichtigen Punkte geht, warum denn der Schulnetzplan zurückgezogen wurde. Kannst du trotz deiner Nichtmitgliedschaft im Ausschuss sagen, wie kann man sich diesen runden Tisch vorstellen? Wann ist frühestens mit einem runden Tisch zum Dresdner Schulnetzplan zu rechnen, so rein von Verwaltungsabläufen her?
Also muss ich jetzt deine Erwartungen leider enttäuschen. Das, was wir beantragt haben und was zum Glück mit einer knappen Mehrheit durchgekommen ist, ist, dass es einen runden Tisch geben wird. Und an dem sollen neben der Stadtverwaltung auch die Elternvertretung sitzen, die Schülerinnen und Schüler und die Schulleiter. So, Aber wie oft er tagen wird, wann der einberufen wird, das muss gerade die Stadtverwaltung klären. Und ich hoffe, dass es dann am Montag, der Tag der Schulausschuss, wieder eine Aussage seitens der Stadt gibt. Ne? Nochmal zurück zu den Berufsschulen. Das Problem ist ja hausgemacht. Also wir haben ja als Stadt jahrelang ignoriert, dass wir wieder steigende Geburtenzahlen haben. Das hat zwar der Kita-Eigenbetrieb eher erkannt als die Schulverwaltung, aber gleichzeitig haben wir versucht, unsere eigenen Berufsschulzentren zu füllen, auch mit Schülerinnen und Schülern aus dem Umland. Und jetzt, wo die Stadt plötzlich merkt, ups, uns fehlen da ganz viele Schulgebäude. Und Herr Vorjohann, das von der CDU, der Finanzbürgermeister, muss man auch sagen, der verkauft ja fleißig weiter. Ja, da fällt sozusagen der Verwaltung nichts Besseres ein, als zu sagen, dann schicken wir halt die Berufsschüler ins Umland. Das funktioniert so nicht. Und die Stadt muss einfach schauen, wo bekommen wir jetzt Schulgebäude her. Und was der runde Tisch aber nicht lösen kann, ist die Einbeziehung der einzelnen Schulleiter, weil jede Schulleitung natürlich ganz unterschiedliche Bedarfe benennt und auch aber am besten sagen kann, was brauche ich als erstes? Also brauche ich erstmal einen größeren Speiseraum? Brauche ich bestimmte Fachkabinette? Das ist vor allen Dingen an den Mittelschulen und Gymnasien ein Problem. Brauche ich mehr Horträume? Oder was fehlt? Und das ist eine Grundsatzkritik auch von uns, dass die Schulleitungen gar nicht einbezogen waren, also nicht systematisch, sondern es gab da vor 2 Jahren mal Gespräche. Und deswegen haben wir jetzt nochmal einen interfraktionellen Antrag vorbereitet, der am Montag dann im Ausschuss gestellt werden wird, wo wir wollen, dass die Schulleitungen alle richtig einbezogen werden jetzt in die Überarbeitung des Schulnetzplanes.
Okay, ich hatte zwar noch irgendwas auf der Pfanne, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch im Studio und Edgar bereitet bitte das nächste Liedchen vor und jetzt machen wir eine lange Pause und dann geht der Papa vielleicht mal eine rauchen und dann hören wir uns wieder mit den weiteren Themen. Ja. Macht's gut.
Danke für die Einladung.
Welcome back to Fiedel and the Masters of the Universe. Edgar, du hast das noch nicht mitgekriegt, aber ich wurde mal gefragt, was Fiedel and the Masters of the Universe auf Deutsch heißt. Und ich sage, es heißt auf Deutsch genau das Gleiche. Und ich habe mich jetzt entschieden für unsere Hörer, die kein Englisch sprechen, dass wir die Sendung also umbenennen. Ich hoffe, das kriegt dein Platz. Und zwar die Herrschaften des Universums. Ja? Für die, die es noch immer nicht verstanden haben, der Titel Fiedel and the Masters of the Universe soll ausdrücken, wo der Stadtrat machtmäßig einzuordnen ist. Der Stadtrat ist nämlich kein Parlament im eigentlichen Sinne, also er hat keine gesetzgeberischen Kompetenzen wie ein Landtag oder der Bundestag zum Beispiel. Und er nimmt sich manchmal wichtiger, als er ist, beziehungsweise einzelne Stadträte nehmen sich manchmal wichtiger, als das nötig wäre. Und meiner Einschätzung nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, findet das eher auf Seiten von CDU und FDP statt. Aber im Endeffekt ist da kaum ein Stadtrat letztlich vor gefeit. Und auch ich wäre das nicht. Ein gesunder Egoismus und ein gewisses Selbstdarstellungsbewusstsein muss schon vorhanden sein. So, fertig mit dem Kommentar. Ich freue mich immer noch wie ein Schneekönig über meinen ersten richtigen Studiogast, die Anne-Kathrin Klepsch. Die ist inzwischen weitergehuscht zu ihrem nächsten Termin. Jetzt haben wir ein bisschen den Ablauf. Normalerweise gehe ich immer, ich habe hier ein DIN A4-Blatt mit kleinen gedruckter Tagesordnung vor mir, gehe ich normalerweise immer der Reihenfolge nach. Ich versuche mich jetzt wieder in diese Reihenfolge reinzufitzeln. Wir sind nämlich da ein bisschen hin und her gesprungen. Wir hatten kurz angerissen die Erweiterung des Zoos für eine artgerechte Elefantentierhaltung in Dresden. Einreicher war die FDP-Fraktion und um das noch ein bisschen auszuführen, die CDU hatte also einen Ersetzungsantrag gestellt und zwar ging es also der CDU unter anderem zu weit, aus Denkmalschutzgründen vor allem, dass da also die FDP was vom großen Garten abknapsen will, der unter Denkmalschutz steht hier. Karl von Linné hat ihn kreiert, geplant und so weiter. Und der Herr Kduger von der CDU hatte also der FDP ordentlich eine zwischen die Hörner oder auf den Rüssel gegeben, sollte man vielleicht sagen. und hat gesagt, also so, liebe FDP, wie früher geht es nicht mehr. Es sind andere Zeiten eingezogen. Ich nehme an, er spielt auf die 1,8% Umfragewerte von der FDP auf Bundesebene, aber auch Landesebene sieht nie besser aus. Stadt Dresden wird, glaube ich, nicht erhoben. Also die CDU hat eine kleine Kampfansage an ihren kleinen Koalitionspartner auf allen Ebenen gemacht, Dresden, Land und Bund, und hat ihnen mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Der Herr Kluger ist nicht auf den Mund gefallen, hat immer ein schönes Grinsen im Gesicht, auch wenn er was Unerfreuliches mitteilen muss. Und da hat er also mal ordentlich die Keule rausgepackt. Ja, die FDP, die hat mir sehr viel Freude bereitet, aber nicht durch ihre eigentlichen Anträge, sondern eher das, was dann daraus geworden ist. Der nächste Tagesordnungspunkt, der Punkt 10, da ging es um die Errichtung einer Tiefgarage am Palaisplatz in der inneren Neustadt. Ich war vor einigen Monaten in der Ortsbeiratssitzung in der Neustadt zu Gast. Da wurde das also im Ortsbeirat Neustadt behandelt. Und es gab ja überwiegende Ablehnung, wenn nicht sogar eine Klatsche für den Antrag der FDP. Und zwar soll also der Brunnen am Palaisplatz, so es denn so kommt, erstmal zur Seite geräumt werden. Dann soll eine Tiefgarage drunter gebaut werden. Und dann kommt der Brunnen wieder hin. Es gab dazu schon vor, ich weiß nicht, 2005 oder noch länger, gab es schon mal eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Und dabei ist rausgekommen, dass so eine Tiefgarage 5 bis eher 6 Millionen Euro kosten würde, weil Tiefbauen unter die Erde ist teuer. Und jetzt will die FDP also erneut eine Machbarkeitsstudie haben. Und zwar soll die Stadt sie bezahlen. Und dann, so der Gedanke der FDP, soll ein privater Investor gegebenenfalls dann dort die Tiefgarage hinbauen. Es gab insoweit Kritik daran, dass also es einmal sehr teuer ist und dass es ziemlich sicher Zuschüsse der Stadt Dresden bedarf, um diese Tiefgarage überhaupt bauen zu können und betreiben zu können. Es wurde auch das Beispiel angebracht von der Tiefgarage an der Semperoper bzw. am Theaterplatz. Ich habe sie gerade nicht so auf dem Schirm. Aber der Betreiber hat also jetzt ist in schwere Gewässer gekommen, weil tatsächlich rund um ihn herum weitere Tiefgaragen gebaut werden. Und wenn man den fragt, dann wird er also dem zukünftigen Betreiber, Investor einer Tiefgarage am Palaisplatz wahrscheinlich sagen, lass die Finger von. Ich will es nie weiter ausweiten. Wir haben also hier ganz viele tolle FDP-Anträge, die den Stadtrat meiner Meinung nach eher aufhalten, als was Positives für die Stadt bringen. Und das setzt sich dann fort mit der CDU und ihrem Antrag Innovation statt Restriktion. Way, es verspricht sehr viel und dann wird hinterher nichts gehalten. Es geht um Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. Die CDU ist also ganz innovativ und hat nicht etwa ein neues Produkt, sondern ein altes rangenommen. Und zwar nennt sich das Titanoxid. Die meisten von uns werden es an ihren Wänden haben, so sie denn weiß sind. Das ist nämlich einfach mal eine Farbe in erster Linie. Und wenn man das in Nanopartikel klein aufträgt, dann reagiert also dieses Titanoxid, genauere Bezeichnung weiß ich gerade nicht, mit den Stickoxiden in der Luft und baut diese ab. Was das Titanoxid allerdings nicht kann, ist Rußpartikel einfangen von zum Beispiel hochverdichteten Dieselmotoren, ganz kleine Rußpartikel, denen macht das Titanoxid gar nichts, die gehen weiter schön in unsere Lungen und Bronchien rein. Und bei Kohlenmonoxid und anderen Gefahrstoffen wirkt es also auch nicht, sondern das Titanoxid bindet also bis zu einem gewissen Teil nur Stickoxide aus der Luft. Und so Häuserfassaden angestrichen, Bodenbelege, die man extra herstellt mit dieser Nano-Oberfläche, die sollen es also richten und dann müssen wir also den Verkehr in Dresden nicht verringern, sondern können noch mehr Autos bauen, verkaufen, mit denen rumfahren, möglichst allein im Auto, damit man auch mehr Platz hat und auch vielleicht rauchen kann im Auto. Also da gehen Gedanken von mir und der CDU in ganz verschiedene Richtungen. Leider wurde auch dieser Antrag ebenso wie der zur Tiefgarage am Palaisplatz angenommen. Ich spare mir jetzt die Ergebnisse. Doch, ich sag's kurz, der Ausschussbericht hat empfohlen, das Ding anzunehmen. Und der empfehlende Ausschussbericht vom Ausschuss, weiß ich nicht, hat es also mit 44 Ja-Stimmen, hat der Stadtrat es angenommen, bei 21 Nein-Stimmen. Ja, jetzt reite ich noch ein bisschen kurz durch die Tagesordnung durch. Der Top 12 wurde zurückgezogen vom Einreicher. Da ging es um mehr Selbstständigkeit für Schulen. Einreicher sind Bündnis 90 Die Grünen gewesen. Das läuft ein bisschen Richtung Schulnetzplanung, dass also die Schulen, Schulleiter mehr Entscheidungsfreiheit, was ihre eigenen Schulen angeht, bekommen. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass du den Schulen dann nicht etwa mehr Geld gibst, sondern ihnen nur mehr Aufgaben zuschanzt. Ist also mit Vorsicht zu genießen, wurde aber zurückgezogen, kommt bestimmt in der nächsten Sitzung wieder dran. Top 13, wieder die FDP. Juhu! Ich könnte jubeln. Noch ein toller Antrag. Und zwar ist es ein ganz langer Text. Ich verkürze ihn ein wenig. Verbesserung der Zahlungsmoral der Landeshauptstadt Dresden und Verhinderung von Zahlungsverzögerungen bei ordnungsgemäß erbrachten Leistungen durch die freiwillige frühzeitige Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug. Bla. Jetzt habe ich es doch ganz vorgelesen. Also, die FDP ist der Meinung, dass eine EU-Richtlinie, die ist vom letzten oder vorletzten Jahr und muss erst 2013 im Bund umgesetzt werden, die soll jetzt also in Dresden vorzeitig umgesetzt werden. Und zwar unterstellt also die FDP-Fraktion oder vielleicht sogar die FDP Dresden, der Landeshauptstadt, sie würde ihre Bauherren, die sie beauftragt mit dem Bau von Schulen, ganz vielen und Straßen und Museen und Kulturkraftwerken. Die Stadt wäre also ein schlechter Zahler und hat also da mit Pauk und Trompeten ist der Herr Zastrow eingeritten zum Rednerpult und hat also versucht, den Eindruck zu erwecken, da würden Firmen in Dresden pleite gehen, weil die Stadt Dresden, die Landeshauptstadt Dresden, die Residenzstadt Dresden, die sich Pillnitz nicht mehr leisten mag, dass die also für die Pleiten von Firmen zuständig sei. Und das ist Bullshit. Und ich glaube, es war der Herr Kiesling von der Linksfraktion, der... ich könnte mich wegäumeln. Also, die Stadt Dresden hat 300 Euro an Mahngebühren zahlen müssen. Und wenn ich das ins Verhältnis setze, dann muss ich ehrlich gesagt feststellen, dass da also wenn überhaupt, und nehmt mir das jetzt nicht krumm, Betriebe, die wirklich pleite gegangen sind oder Insolvenz anmelden mussten, aber weniger als 300 Euro Mahngebühren pro Jahr lösen keine Firmenpleite aus. Also bitte, lieber FDP, der Antrag wurde auch angenommen, weil er nicht schadet. Das war sozusagen das Motto von der Stadtratssitzung bei vielen Anträgen. Naja, kann man zustimmen, schadet nie, hilft nie, aber schadet auch nicht. Genauso ist es bei dem Antrag, ist eigentlich für die Tonne, aber die FDP hat sich mal schön wieder auf die Brust geklopft. Juhu. nee, ich habe nichts getrunken. Top 14, freie Fahrt für freie Bürger, habe ich schon fast gelesen. Nee, es ist kein FDP-Antrag, es ist ein Antrag der Linksfraktion gewesen, der wurde aber zurückgenommen. Freie Fahrt für Radfahrer in Dresdens Einbahnstraßen. Habe ich mir kurz durchgelesen, ist auch ein Antrag, der vielleicht nicht schadet, um Bewusstsein zu schaffen, dass Radfahrer in vielen Einbahnstraßen auch entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung fahren dürfen. Er wurde aber zurückgezogen, ich habe mich nie weiter mit beschäftigt. Und bevor wir jetzt zu einem meiner Lieblingspunkte kommen, nämlich dem Informationsfreiheitsgesetz, spiel mal nochmal Liedje und ich feuchte mir nochmal die Kehle mit Apfelsaftschorle an. Yo, Baby. Babes and Gentlemen and Handsome Boys. Wir sind wieder zurück mit Fiedel and the Masters of the Universe. Von heute an werden wir heißen Herrschaften des Universums. Und genau. Ich hatte vor dem Lied angekündigt, über die Informationsfreiheitssatzung zu berichten. Und zwar ist das ein Antrag der SPD-Fraktion aus dem letzten Jahr. Bei der letzten Stadtratssitzung wurde der Antrag vertagt, weil der einbringende Stadtrat, der Herr Bertram, krank war. Deswegen hat es mich umso mehr verwundert, dass der Herr Bertram in der letzten Sitzung kein einziges Wort zu dem Antrag verloren hat. Gesprochen haben für die SPD zu dem Antrag, soviel ich weiß, der Herr Lames, der hat den Antrag eingebracht, der hat auch die Schlussrede gehalten und zwischendrin hat eventuell der Herr Blümel oder die Frau Friedl noch was dazu gesagt. Der Herr Bertram kam nicht drin vor. Ich wüsste auch nicht, dass der irgendwas mit Informationsfreiheit am Hut hätte. Ja, was will der Antrag? Der Antrag fordert also die Oberbürgermeisterin auf, eine Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Dresden zu erarbeiten. Und zwar hat die SPD dazu die Informationsfreiheitssatzung von München als Anlage beigefügt. Die Informationsfreiheitssatzung IFS soll sich also an München anlehnen. Anderes Bundesland, andere gesetzliche Regelungen, aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Und darüber hinaus soll die Stadt Dresden bzw. die Oberbürgermeisterin, so lautet immer der Antragstest, die Oberbürgermeisterin und in Klammern und die Verwaltung werden also beauftragt, Und es soll also in dem Punkt 2 auch dafür gesorgt werden, dass es also eine aktive Informationspflicht der Stadtverwaltung gibt. Soll also darauf hinauslaufen, dass die Stadtverwaltung Informationen von sich aus den Bürgern zur Verfügung stellt. Seien das statistische Angaben, die man heute oft nur gegen Geld bekommt bei der Statistikstelle der Landeshauptstadt. Ich kann allerdings dazu sagen, dass wenn ich per E-Mail oder telefonisch bei der Stadtverwaltung anfrage, mit dem Verweis, dass ich Hobbyjournalist bei Coloradio bin, wird mir also selten eine Auskunft verwehrt. Da kann ich also nicht wirklich meckern. Es geht, denke ich, aber auch mal darum, dass die Stadt sich bei allzu bohrenden Nachfragen also da nicht auf irgendwas zurückziehen kann. Es soll also eher eine gesellschaftliche Entwicklung ausdrücken und eine gewisse Rechtssicherheit geben für Menschen, die von der Stadt, von ihrer Stadt, Stadtverwaltung was wissen wollen. Und dazu gab es also eine Diskussion. Und die Befürworter haben gesagt, yo, Informationsfreiheitssatzung finden wir gut, sollte es geben, damit also die Bürger einmal wissen, wie viel Geld sie bezahlen müssen für eine gewisse Auskunft, dass diese Kosten nicht so hoch sind, dass es also keinen abschreckt. Und natürlich müssen auch die datenschutztechnischen Richtlinien eingehalten werden. Das heißt, wenn es um die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen geht, wenn es um städtische Verträge geht mit der Wirtschaft, mit Baufirmen, dann kann man natürlich dort nicht alles offenlegen, aber vieles kann man offenlegen. Und da wird sich, denke ich mal, auch der gesellschaftliche Wandel fortsetzen, dass es also in Zukunft, Gott bewahre uns vor einer Post-Privacy-Gesellschaft, wo es keine Privatsphäre mehr gibt. Aber es geht definitiv in die Richtung transparenter Staat statt gläserner Bürger. Die einzige Rede, die ich mir gemerkt habe, die dagegen war, war die vom Herrn Kluger erneut. Der Herr Kluger von der CDU aus Pieschen übrigens, Stadtrat aus Pieschen, der hat sich also gegen eine Informationsfreiheitssatzung ausgesprochen im Namen seiner Fraktion. Und zwar hat er vom mündigen Bürger gesprochen, der sein Recht heute schon wahrnimmt. Also wer heute schon mündiger Bürger ist, nimmt auch heute schon die Informationsrechte wahr, die er in der Stadt hat. Und wer heute kein mündiger Bürger ist, der wird auch morgen kein mündiger Bürger werden. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Und da kann ich nur sagen, Herr Kluger, ich habe ein anderes Weltbild. Und dieses Weltbild sagt, dass man den Leuten durchaus ab und zu mal auf die Sprünge helfen darf, ein mündiger Bürger zu werden. Und wenn ich mir angucke, was hier so rund um den 13. Februar in den letzten Jahren abgegangen ist, dann sehe ich bei der CDU eigentlich ein Interesse daran, die Bürger unmündig zu halten, sie von der Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte abzuhalten. Und ja, liebe CDU, ich hoffe, dass ich euch, wenn ich in den Stadtrat einziehen sollte, 2014 ordentlich Stimmen klauen kann und nicht nur von den lieben Linken und den Grünen. Ganz klare Ansage, Informationsfreiheitssatzung ist gut, Bürgerrechte sind gut und noch besser ist es, wenn man diese Bürgerrechte auch wahrnehmen kann und wahrnimmt. So, jetzt noch der abschließende Bericht, wie es ausgegangen ist. Es gab also einen federführenden Ausschussbericht und zwar war der ablehnend. Das heißt also, der Ausschuss, der sich damit beschäftigt hat, ich nehme an, das war der für allgemeine Verwaltung, der hat also empfohlen, diesen SPD-Antrag abzulehnen. Deshalb wurde zunächst über den Ausschussbericht abgestimmt und dort gab es 26 Ja-Stimmen und 39 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen. Das bedeutet, der Ausschussbericht wird abgelehnt. Dann wurde über den eigentlichen SPD-Antrag abgestimmt und der wurde mit 38 Ja-Stimmen bei 27 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen also angenommen. Die Bürgermeisterin hat also jetzt laut Antragstext bis März 2012, also noch maximal ja so 2 Monate Zeit, um diese Informationsfreiheitssatzung als Vorlage in den Stadtrat einzubringen. Das Datum steht im Antrag drin. Ich weiß nicht, ob das nochmal geändert wird. 2 Monate erscheinen mir ein bisschen wenig bei dieser Stadtverwaltung. Und dann wird letztendlich der Stadtrat erst darüber beschließen, ob es diese Informationsfreiheitssatzung nach Vorlage der Stadtverwaltung so geben wird oder ob die noch abgeändert wird oder wie auch immer. Kurzer Ausflug noch nach Sachsen. Es gibt 11 Bundesländer, die ein Informationsfreiheitsgesetz auf Landesebene haben. Der Bund hat ein Informationsfreiheitsgesetz und Sachsen gehört also zu den 5 Bundesländern, die also noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Daher ist es meines Erachtens auch nötig, in Dresden vorab eine Informationsfreiheitssatzung zu verabschieden. Ich habe die Tauben von den Dächern spatzen hören, dass auch die SPD nach ihrem vergeblichen Anlauf Anfang der 2000er, bevor sie in die Landesregierung kamen, hatten sie schon mal ein Informationsfreiheitsgesetz in den Landtag eingebracht als Antrag oder Gesetzentwurf sogar. Und der wurde abgelehnt, damals von der CDU-Alleinregierung. Und seitdem hat die SPD keinen weiteren Versuch auf Landesebene unternommen, aber der wurde mir, es wurde mir zugetragen, dass die SPD also wieder an einer an einem Informationsfreiheitsgesetz arbeitet auf Landesebene. Jo. Der nächste Punkt war die Neu- und Umbenennung von Straßen. Da hatte ich schon mit der Anne-Kathrin Klepsch drüber gesprochen. Die Waldschlösschenbrücke heißt also jetzt offiziell Waldschlösschenbrücke. Hurra! Und die Rossbachstraße heißt immer noch, jetzt heißt sie Rossbachstraße, vorher Florian-Geyer-Straße. Und da gab es also einen großen Eklat im Stadtrat, weil eine Absprache von der CDU gebrochen wurde. Vielleicht ein bisschen zur Erläuterung, die Fraktionen reden auch vor der Stadtratssitzung und vor Ausschusssitzung miteinander. Und es gab dort wohl einen Deal, einen bösen Hinterzimmer-Deal, dass man die Umbenennung in Rossbachstraße nochmal aufschiebt. Weil es eine Initiative gab, habe ich von der Anne-Kathrin Klepsch schon erfahren, von dem Dr. Avenarius, Richter, auch in Sachen Dresden nazifrei aktiv, mit hier Plakate verbieten und einkassieren und so weiter. Und aus den Reihen von Richtern, SPD tendiert, gab es also den Vorschlag, die Straße in Marwa el-Scherbini-Straße umzubenennen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Marwa el-Scherbini wurde im Landgericht von einem, durchgeknallten Fanatiker, der ist ein Rassist gewesen, und der hat Marwa el-Scherbini also bei einem Gerichtsprozess vor den Augen des Richters und Sicherheitsbeamten mit einem Messer erstochen. Und soviel ich mir mitgekriegt habe von Anne-Kathrin Klepsch, hat die Familie von Marwa el-Scherbini der Umbenennung also vorerst zugestimmt. Da wird die Familie vorher gefragt. Und jetzt hat also die CDU, und da kann ich nur vom Hörensagen erzählen, aber der Herr Dr. Brauns, CDU-Stadtrat und auch Richter hier in Dresden, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Amts- oder Landgericht, wir haben ihn als harten Hund schon erlebt im Stadtrat. Ich erinnere da nur an den Spruch gegenüber dem Herrn Wirz, ob dem Herrn Wirz denn nicht ein Flug durchs Hirn gefahren worden sei, als er von Schwerter zu Flugscharen sprach. Also der Herr Brauns ist nicht auf den Mund gefallen, er gehört eher zur Hardliner-Fraktion, Neocons, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Beleidigung für alle Neocons. Jedenfalls schien das die treibende Kraft bei der CDU gewesen zu sein, die das also verhindern wollte und die also dafür gesorgt hat, dass die Grünen-Fraktion brüskiert wurde. Jo, Top 17. Weiterentwicklung und Präzisierung der Planungsziele für den Bebauungsplan Nummer 357 Dresden-Neustadt. Das ist ein Tagesordnungspunkt, der einzige, der ohne Debatte abgestimmt wurde. Und ich habe es zwar selber nicht mitbekommen, aber wenn was ohne Debatte abgestimmt wird, dann wird es in aller Regel durchgewunken. Davon ist also auszugehen. Top 18, auch ein Flächennutzungsplan, eine Änderung in Prolis, ist auch beschlossen worden mit 37 Ja, bei 11 Nein und 8 Enthaltungen. Top 19 wurde laut meiner Liste hier gestrichen. Da ging es um die Wochenmarktsatzung. Da gab es wohl einige Probleme bei der Formulierung oder bei der Änderungssatzung. Und es wurde also nochmal zurück in den Ausschuss überwiesen, meiner Kenntnis nach, und wird also ziemlich sicher auf der nächsten Tagesordnung stehen. Es soll da wohl Einschränkungen geben, dass es nur noch 5 Imbissbudenbetreiber geben soll. Sowas habe ich Leuten hören. Top 20. Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. Viertelstunde haben wir noch. Dann reite ich jetzt ein bisschen durch. Top 20 war eine Vorlage der Stadtverwaltung. Und zwar nennt sich der Tagesordnungspunkt budgetneutrale Veränderung im Finanzhaushalt, Amt für Wirtschaftsförderung. Da wurde vor einigen wenigen Jahren 1,5 Millionen Euro in den Stadthaushalt eingestellt, und zwar für Wirtschaftsförderung. Da ging es um Biotechnologiezentrum. Da sollte also Infrastruktur für sozusagen Hightech-Industrie geschaffen werden. Inzwischen sind private Investoren auf den Plan getreten. Das Geld wurde nicht abgerufen. Und was macht man mit nicht abgerufenem Geld, Haushaltsresten und so weiter? Klar, man steckt es in Straßenbau. Was läge ferner? Es gab also enorme Kritik von der linken Seite des Stadtrates, also Grüne, Linke und SPD, dass man das Geld nicht einfach so umwidmen könne, dass das einfach keinen Stil hat. Können tut man es natürlich. Und es wurde der Wunsch geäußert, dass doch solche Ausgaben, in dem Fall 1,5 Millionen, doch bitte nicht mit Einzelmaßnahmen in den Stadtrat eingebracht werden, sondern dass man da eher Pakete schnürt und vielleicht mal irgendwie 5 oder 10 Einzelmaßnahmen zusammenpackt. Weil der einzelne Stadtrat, der macht es, wie ich oft erwähne, ehrenamtlich, das heißt nach seinem eigentlichen Job, der in der Regel wahrscheinlich auch 40 Stunden oder mehr hat, und über lauter Einzelanträge zu entscheiden, wo kommt welches Geld hin. Es bedarf einfach einer gewissen Aufmerksamkeit und mit einer Ahnung von der Materie, und da wird es den Stadträten durchaus etwas zu schwer gemacht. Auch das dürfte aber beschlossen worden sein mit Mehrheiten von CDU, FDP und Bürgerfraktion. Und ich überlege gerade, noch ein Lied. Wir machen gerade kein Lied. Ich versuche rechtzeitig fertig zu werden. Das war Top 20. Top 21 war auch ein sehr interessanter Tagesordnungspunkt. Da ging es um die Nutzung erneuerbarer Energien, diese aufzubessern, verbessern. Und dazu sollte die Stadt, eher repräsentativ eine Bürgersolargemeinschaft unterstützen bzw. gründen. Im Antragstext steht es genauer. Es soll also Bürgern mit kleinem Geldbeutel und Nichtbesitzern von Häusern ermöglicht werden, auch was für erneuerbare Energien zu tun. Und wenn ich jetzt eben kein Haus besitze, wo ich ein Windkraftrad oben drauf schrauben kann oder Photovoltaik oder Solarthermie, dann kann ich mich also mit sowas wie 200 Euro an einer Bürgersolargemeinschaft beteiligen. Diese Bürgersolargemeinschaft setzt sich aus zig Menschen zusammen, die also eine Einlage geben von zum Beispiel 200 Euro. Und dann tut man sich zusammen, mietet eine Dachfläche, zum Beispiel Rathausdach, und baut dort eine Solaranlage drauf. Diese Solaranlage produziert Strom, dafür gibt es eine Einspeisevergütung. Und so kriegt man also auf 20 Jahre gerechnet seinen Einsatz wieder raus mit einer gewissen Rendite. Die Stadt muss das Geld nicht selber in die Hand nehmen, sondern tritt nur als Vermieter von Dachflächen auf. Und somit ist die Intention des Antrages definitiv genial. Der Herr Gebel von der FDP hatte Kritik dran geäußert, die ich bis zu einem gewissen Punkt teilen kann. Und zwar ist es im Moment so, dass also viele Subventionen, die in erneuerbare Energien gehen, ein Großteil geht wirklich in die Photovoltaik. Kritik an der Photovoltaik ist, dass sie einen recht geringen Wirkungsgrad hat. Ich glaube, wir bewegen uns bei ungefähr 15% der Sonneneinstrahlung, die tatsächlich in elektrische Energie umgewandelt werden. Ich sage nur Einstein-photoelektrischer Effekt, oder? Ja. Ja, genau. Dafür hat er übrigens seinen Nobelpreis bekommen. Und ist also jetzt ungefähr 100 Jahre alt sozusagen. Der Herr Gebel hatte also kritisiert, dass zu viel Fokus auf die Solarenergie und zu viel Gelder in die Solarenergie gesteckt würden. Es gäbe schließlich auch noch andere erneuerbare Energien wie Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme und so weiter. Ich habe mich nach der Sitzung noch kurz mit dem Herrn Gebel unterhalten und habe nochmal versucht, aus meiner Sicht zu sagen, warum ich diese Bürgersolargemeinschaft für richtig halte. Und zwar ist es einfach so, dass ein Städter wie der Dresdner den Bezug zu Erdwärme, zu Windenergie und auch zu Wasserkraft nur bedingt haben kann, weil er eben in der Stadt auf Dächern eher Photovoltaikanlagen unterstützen kann. Und ich habe mich also mit dem Herrn Gebel, wir haben Visitenkarten ausgetauscht. Ich öffne mich also langsam auch der in dem Fall FDP-Fraktion, und auch mit dem Herrn Donhauser von der CDU-Fraktion habe ich über den Schulnetzplan kurz gesprochen. Und Coloradio ist für alle Parteien ein offenes Buch, ein offener Gesprächspartner. Ich gucke nochmal schnell auf die Uhr, aber wir sind auch fast durch mit der Tagesordnung. Es kommen jetzt noch 3 Punkte und ich glaube, ein kleines, kurzes Lied könnten wir vielleicht nochmal, hast du noch was kleines, kurzes? Ein 3-Minuten-Lied? Jo, dann feuchte ich nochmal meine Kehle an und wir spielen ein Liedja. So, hier ist wieder der Fiedel mit seinen Herrschaften des Universums. Die letzten 3 Top reite ich schnell durch. Ich habe noch 5 Minuten, dann kommt der DJ Christoph mit On-Time Music Show aus dem oberen Studio. Und deswegen halte ich mich jetzt kurz. Top 22, Stadtratsbegehren zur Durchführung eines Bürgerentscheids zur Sanierung der Königsbrücker Straße. Weil ich mich kurz halten muss, halte ich mir auch kurz. Es gab einen interfraktionellen Antrag von Grünen, Linken und SPD, ein sogenanntes Stadtratsbegehren durchzuführen. Und zwar heißt das, um einen Bürgerentscheid durchzuführen, braucht es vorher kein Bürgerbegehren, wo man Unterschriften sammeln muss, wo man Quorum erreichen muss. Ich glaube, 21.000 Dresdner müssen für so ein Bürgerbegehren erstmal unterschreiben. Der Stadtrat kann das auch umsetzen. Und zwar braucht er dazu eine Zweidrittelmehrheit. Das wollten die drei Fraktionen meiner Meinung nach gar nicht erreichen. Und zwar hätte dann automatisch sofort ein Bürgerentscheid eingeleitet werden können innerhalb von 3 Monaten. Es ging also darum, den Stadtratsbeschluss vom 29. September wieder aufzuheben, der da besagt, die Königsbrücker Straße soll 4-spurig ausgebaut werden. Ich hatte hinterher noch mit dem Herrn Lames gesprochen und habe die Kritik von der Frau Köhler unter anderem aufgenommen. Und zwar war die Fragestellung eben, sind Sie dafür, dass der Stadtratsbeschluss aufgehoben wird? Er hatte einfach nichts zur Folge. Also da stand nicht Bau zweispurig oder überbreit, sondern da stand einfach Stadtratsbeschluss aufheben. Es hätte also nichts an dem sehr späten Baubeginn geändert. Und ja, ich halte es ein bisschen für einen Schaufensterantrag. Letztendlich hat der Ausschussbericht, der ablehnt war, gesagt, hier ist nichts. Und dem ist der Stadtrat auch gefolgt. Mit 36 Ja bei 32 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen wurde also dem Stadtratsbegehren, was eine Zweidrittelmehrheit gebraucht hätte, das heißt 48 Stimmen oder so hätte es gebraucht, ist nicht eingehalten worden, also abgelehnt, gibt keinen Bürgerentscheid zur Königsbrücke, außer die Bürger sammeln fleißig selber Unterschriften. Ich bin gespannt, ob das passiert. Top 22 zu Ende. Top 23, qualitativ ansprechendes Imbissangebot an ausgewählten Standorten im Stadtkern ermöglichen. Antrag der FDP-Fraktion, die hat aber dieses Mal richtig viele Anträge gehabt. Halleluja. Hat mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Ich glaube, ich bin da irgendwie im Brötchen essen gegangen. Überspringe ich also. Letzter Tagesordnungspunkt, Top 24. Da ging es um einen Eilantrag zur Verkehrssicherheit der kleinen Albertbrücke für Fußgänger und Radfahrer, mangelnde Griffigkeit des Belages. Einreiche die Fraktion Die Linke, und zwar hat der Herr Wirz da auf den Putz gehauen. Der Herr Wirz ist Mitglied der Linksfraktion im Dresdner Stadtrat und seines Zeichens Bauingenieur. Er weiß also in der Regel, wovon er spricht, hat sich auch beim Wiener Loch schon des Öfteren als kundiger Bauingenieur hervorgetan. Allerdings, und so hat es der Herr Lames formuliert, sollten wir die ganze Sache wieder ein bisschen tiefer hängen. Die Linke hatte also schon zur letzten Stadtratssitzung diesen Eilantrag eingebracht. Der Herr Hilpert damals, glaube ich, hat keine Eilbedürftigkeit erkannt. Und so wurde der Antrag also nicht als Eilantrag, sondern als normaler Antrag in der letzten Sitzung am Donnerstag behandelt. Und es geht also darum, dass die kleine Albertbrücke neben der richtigen Albertbrücke, neben der großen, aufgebaut wurde. Die große wurde nun für Fahrradfahrer und Fußgänger gesperrt. Die müssen auf die kleine ausweichen. Die hatten Holzbelag statt, was gibt's, Gussbeton oder irgend sowas oder Gussteer, keine Ahnung. Die Oberfläche sorgt einfach dafür, dass man streuen muss, weil sich sonst die Radfahrer regelmäßig auf die Fresse legen. Und wenn dann ein schöner eisiger Wind rumweht und die Holzplanken auskühlt, dann ist halt erhöhte Rutschgefahr und dem sollte Abhilfe geschaffen werden. Die Brücke ist also nur mäßig gut geplant mit ihrem Belag aus Holz. Der Splitt fällt durch die Fugen durch. Die Hölzer müssen schon ausgetauscht werden. Last but not least gab es eine Abstimmung über den Ausschussbericht. Der war also ablehnend, was den linken Antrag angeht. Und somit wurde also der Antrag, da großartig rumzumehren an der kleinen Albertbrücke, abgelehnt mit 35 Ja-Stimmen und 33 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Ich habe schon oft gesagt, aber wenn Ausschussberichte ablehnend sind und man stimmt diesen Ausschussbericht zu, ist halt der Antrag der jeweiligen Fraktion abgelehnt. Und jetzt habe ich noch fast genau eine Minute, mache jetzt sozusagen noch einen Abgesang, dann spielen wir einen Jingle und dann übernimmt oben der DJ Christoph im oberen Studio. Ein Colorado-Jingle, dachte ich so. Findest du im Heute-Ordner oder so, findest du irgendwo einen Jingle? Genau, also ich verquatsche jetzt die letzten 45 Sekunden noch, bevor der Christoph oben übernimmt. Und zwar gibt's noch eine Ankündigung zu machen. Nichts Politisches, sondern reiner Spaß, Klamauk und gute Musik. Und zwar wird es geben am 29. Januar, am Tag des Bürgerentscheids. Ihr arbeitet also fleißig und geht abstimmen. Und abends hört ihr dann zwischen 22 und 23 Uhr die Sendung Radio Total mit dem ehemaligen DJ Flexibel, inzwischen Optimal Sounds als Gastgeber, und ich werde als Thekenschlampe zu Gast im Studio sein, werde mich hier also nackig auf der Theke räkeln. Und ja, also 29. Januar, Radio Total auf Coloradio. Und jetzt gehen wir hoch nach dem Jingle zum DJ Christoph mit On-Time Music Show.
Herr Zastrow, Sie haben das Stichwort gerade gesagt, Spenden der nächsten Diätenerhöhung. Ist es dann für Sie vorstellbar, dass wir alle gemeinsam dieses Geld für den Erhalt der freien Radios in Sachsen spenden?
Sie haben mich jetzt gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass wir dieses Geld an Coloradio geben? Nein, nein, nein. Etwas ist schon schwierig. Ich höre gerne Wortradio und wenn ich im Auto unterwegs bin, höre ich auch Coloradio. Wenn das mal passt, höre ich mir das gerne an, weil das ziemlich schräg ist. Es gibt da gute Sendungen, aber es gibt auch ganz spezielle Sendungen, wo dann Leute, die irgendwo in der Neustadt Barrikaden legen, als Aktivisten bezeichnet werden. Und solange das dort gemacht wird, würde ich das Geld nicht spenden, ganz gewiss nicht.
Coloradio Spendenkonto. Kontonummer 361-5900, Bank für Sozialwirtschaft Dresden, Bankleitzahl 850-20500.
Dauerauftrag 5 Euro im Monat für die Send- und Leitungskosten von einer Stunde Sendezeit.
Mehr Infos unter www.coloradio.org.
Unabhängigkeit braucht Unterstützung.
Coloradio, freies Radio in Dresden.